SWR Kultur. Gast vor acht.
Wenn Barbie Breakout auf der Bühne steht, dann wird es glamourös. Barbie Breakout ist Drag Artist, aber es ist nicht nur Glamour. Im Netz spricht die nicht-binäre Barbie Breakout offen über Homophobie, über die eigene HIV-Infektion. Vor 12 Jahren hat sich Barbie Breakout in einem Video als Protest gegen die gewalttätigen Übergriffe auf Schwule und Lesben in Russland den Mund zugenäht. Auch darüber wollen wir sprechen. Barbie Breakout ist unser Gast vor 8. Guten Abend.
Hi, freue mich, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns auch. Für diejenigen, die bisher noch keine oder wenig Berührungspunkte hatten mit Drag, wie erklären Sie das, was Sie da machen, einem Menschen, den Sie neu kennenlernen?
Also ich glaube, Leute, die das zum ersten Mal sehen, die haben ja Augen, ne? Die können das erstmal so begreifen, dass da jemand steht und sich irgendwie Mühe gibt, mit Kostüm und mit Make-up und mit Performance irgendwie Leute dazu zu bringen, dass sie irgendwas fühlen, dass sie sich vielleicht entertained fühlen oder amüsiert fühlen oder so. Drag ist, wenn man das historisch betrachten will, der Begriff geht ein bisschen auf Shakespeare zurück. Ne? Da durften ja damals keine Frauen im Theater auftreten, das war ja verboten, deswegen mussten die Männer immer die Frauenrollen spielen. Und das war ja auch lange so das Verständnis, ne? Dass Drag eigentlich für Männer ist, die sich dann, ich mache jetzt Anführungszeichen, das könnt ihr zu Hause nicht sehen, an den Radios, verkleiden als Frau. So, das galt lange so. Ne? Das ist Female Illusion, das kannte man so von Mary oder irgendwie, ne, von so geschossen. Und das hat sich in den letzten, ich würde mal sagen, 10 Jahren doch auch ganz schön erweitert, unser Verständnis von Drag. Es geht um Performance und es geht natürlich auch um Geschlechtsidentität, die wir da performen, aber es ist halt für alle mittlerweile. Ne? Auch Frauen machen Drag, nicht-binäre Menschen wie ich machen Drag, Trans-Menschen machen Drag und das ist eben auch ein großer Unterschied. Viele Leute vertauschen oft Drag-Queens wie mich und schmeißen die in einen Topf mit Trans-Frauen und denken, das ist irgendwie dasselbe. So, nur weil man sich eine Perücke anzieht, will man also auch eine Frau sein. Das ist natürlich nicht so. Es gibt Trans-Frauen, die Drag machen, aber es gibt eben ganz viele von uns, die das nicht sind. Und ich glaube, das ist auch der klarste Unterschied. Drag ist Performance und Trans ist eben Identität.
Sie sind eine performende Künstlerin. Was macht Barbie Breakout genau? Also sie trägt eine Perücke, oft glitzernde, wunderschön glitzernde Kleider und singt und moderiert.
Ja, auch. Also genau, ich trete eigentlich in Drag kaum noch auf. Ich habe das sehr, sehr reduziert in den letzten Jahren. Ich bin auch immer Barbie, also ne, das ist immer mein Name. Ich bin das nicht nur, wenn ich auf der Bühne stehe und eine Perücke anhab, sondern auch so, wie ich jetzt hier sitze, mit Bart im Gesicht. Irgendwann ist das verschmolzen. Ich habe tatsächlich auch natürlich auf der Bühne angefangen, habe auch performt ganz lange und mache das ab und zu auch immer noch. Dann habe ich 10 Jahre lang aufgelegt, aber ich habe auch ein Buch geschrieben und ich versuche eben vor allem als Stimme irgendwie da zu sein. Ich produziere selber Podcasts. Wir haben gerade einen ganz neuen gelauncht mit Simon Dömer zusammen, Doppelmaushälfte heißt der. Ich versuche irgendwie meine Plattformen zu nutzen, um irgendwie meine Community ein bisschen zu stützen und ab und zu auch mal was Kluges zu sagen, wenn ich Glück habe.
Ich würde trotzdem gerne nochmal auf diese Drag-Artist-Geschichte zurückkommen, weil damit ja die Sichtbarkeit für Sie beginnt. Mhm. Wie sind Sie da hingekommen auf die Bühne zum Drag?
Das ist eine längere Geschichte. Ich hatte als Kind so in den ersten Jahren, wenn man so, ne, wenn einem so erklärt wird von den Eltern, was der Unterschied ist zwischen Jungen und Mädchen und was Jungen so gut finden und was Mädchen so gut finden, aus der Erklärung meiner Eltern heraus und meines Umfelds heraus war für mich dann ganz klar, okay, dann bin ich halt ein Mädchen, weil ich alles gut fand, was die gut fanden und mit dem Jungskram wirklich gar nichts anfangen konnte. Und habe das relativ selbstverständlich auch so gelebt erstmal ein paar Jahre und meine Eltern haben das irgendwie auch so halbwegs passieren lassen. Und als dann sehr klar von außen mir suggeriert wurde, okay, das ist so nicht in Ordnung und du darfst so als Junge nicht sein, das ist nicht okay, Weiblichkeit ist nichts, was du dir irgendwie, womit du dich wohlfühlen darfst, das musst du wegschieben, habe ich das ganz lange gemacht und hatte ganz lange dann dieses Gefühl, dass ich so einen großen Teil meiner selbst so verstecke, wegschiebe und unterdrücken muss. Und erst als ich dann meine erste Drag Queen gesehen habe, war das für mich so ein Moment, wo ich dachte, da kann ich vielleicht, wenn ich das mache, kann ich das irgendwie beides leben. So kam das in mein Leben und hatte dann auch ganz, ganz lange so eine ganz wichtige Funktion für mich. Also es war so ein Überlebensding. Ne? Also ich konnte den Leben unter gewissen Vorzeichen und irgendwann dann jetzt durch lange Jahre Therapie auch, habe ich es dann irgendwann geschafft, diese Teile einfach miteinander zu verschmelzen und da gar keine Trennung mehr zu haben und jetzt auch gar nicht mehr tagsüber so zu tun, als wäre ich in Anführungsstrichen ein richtiger Mann und dann erst, wenn ich dann irgendwie die Perücke auf habe, darf ich selbst und so. Das ist natürlich irgendwann überflüssig geworden, Gott sei Dank.
Wie war das dann selber auf der Bühne zu stehen tatsächlich? Sie sagen, also Sie haben da Drag Queen gesehen und die hat was, das hat was ausgelöst und dann da selber umzustehen. Wie ist dieser Augenblick?
Es wäre gerne so Delulu gewesen, dass ich von Anfang an geglaubt hätte, ich wäre einfach dafür gemacht und wahnsinnig gut da drin. Man merkt dann schon sehr schnell den Unterschied, dass die Leute, die man da auf der Bühne bewundert hat, das eventuell schon 10, 20 Jahre lang machen und das einfach sehr gut können. Und dass das auch ein Handwerk ist, das man vielleicht mal lernen möchte und muss, bevor man sich dann wirklich dazu zählen kann. Also ja, das war natürlich erstmal nüchtern. Ne? Aber wenn man das dann beherrscht irgendwann und dann tatsächlich auch Sachen einfach mal funktionieren und sowas rund läuft bei einer Performance, dann ist das schon ein wahnsinniges Gefühl. Also wenn du siehst, dass Leute wegen dir Tränen in den Augen haben und dass du da gerade irgendwas berührt hast bei denen, das ist schon einfach sehr schön.
Jetzt haben Sie schon gesagt, wenn Sie von der Bühne runtergehen, dann gehen Sie nicht aus dieser Figur raus. Sie nehmen vielleicht die Perücke ab und das Kleid, aber nicht die Identität. Das ist verschmolzen mit Ihnen, mit Ihrer Persönlichkeit. Wie lebt denn Barbie Breakout abseits von der Bühne?
Ich würde jetzt gerne sagen ganz normal, aber das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Ich lebe, glaube ich, ein relativ aufregendes Leben. Ich habe viele verschiedene Karrieren. Ich bin Hair- und Make-up-Artist im Hauptberuf, aber habe eben durch meine ganzen vielen Nebenschauplätze immer wieder auch neue Sachen zu tun. Und jede Woche habe ich so 3, 4 verschiedene Rollen, die ich spiele, in Anführungsstrichen. Also ich bin dann eben Podcast-Produzentin, dann mache ich YouTube, dann schreibe ich was für irgendein Magazin, dann gehe ich wieder ganz normal arbeiten. Es ist also sehr abwechslungsreich, würde ich sagen. Ich habe ja auch Fernsehformate moderiert, zuletzt Drag Race Germany, die erste Staffel. Und sowas ist dann natürlich auch immer wahnsinnig aufregend, wenn dann so eine Anfragen wieder reinkommen und man kann dann irgendwie gucken, ah, okay, jetzt geht's wieder mehr um das Außen und es geht wieder mehr um Inszenierung und Glamour und dann kommt aber nächste Woche wieder, dann muss ich irgendwie ein HIV-Panel vorbereiten und muss mich halt ganz krass mit Inhalten wieder befassen.
Sie haben Drag Race Germany erwähnt. Das ist die deutsche Variante von RuPaul's Drag Race, eine super erfolgreiche Reality-Show aus den USA, in der der nächste Drag-Star gesucht wird. Steigt mit solchen Shows auch die Akzeptanz gegenüber Drag-Artists?
Auf jeden Fall. Also wenn mich Leute fragen nach meiner Geschichte, sage ich immer, es gibt Drag vor RuPaul's Drag Race und es gibt Drag danach. Also das hat einfach eine weltweite Zäsur zur Wirkung gehabt. Das hat Drag redefiniert, neu definiert, wie wir aussehen, wie wir reden, die Perücken, die wir tragen, wie wir unser Make-up machen, aber eben vor allem auch die Akzeptanz in der Bevölkerung und das Wissen auch um Drag. Und das war ein Quantensprung.
Aber was macht denn Quantensprung? Wo ist dieser Kipppunkt?
Ich glaube, es ist relativ simpel, nämlich dass die Leute vor Drag Race hatten, die, glaube ich, eine Fantasie im Kopf, was Drag Queens sind, wer wir sind, wie wir ticken, wie wir miteinander umgehen, was man vielleicht auch fürchten muss vor uns. Und ich glaube, in dem Moment, wo sie uns bei so einer Reality-Show über die Schulter schauen konnten und sehen konnten, dass wir ganz normale Menschen sind mit ganz normalen Bedürfnissen, dass wir genauso weinen und Sehnsüchte haben und liebevoll miteinander umgehen und Freude empfinden können und so. Ich glaube, das hat ganz viel von dieser vielleicht auch negativen Fantasievorstellung zunichte gemacht und hat uns, glaube ich, bei ganz vielen Leuten auch so ein bisschen in die Herzen geholt.
Gleich sprechen wir mit Barbie Breakout in SWR Kultur am Abend über ihr Innerstes, denn das teilt sie mit der Welt. Sie spricht öffentlich über ihre HIV-Infektion. Wir sprechen darüber nach Toi, Emma und Quatre Pieds in SWR Kultur am Abend.
Les images de la vie sont en moi, beaucoup de chemins se croisent. Et t'enfonce la loi en toute indolence, et l'avenir teint en langueur. D'où je viens, dois-je aller de coup? Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que je peux acheter?
Unser Gast vor 8 in SWR Kultur am Abend ist Barbie Breakout, Drag Artist. Sie haben das eben schon mal so kurz angetickt. Sie sprechen unter anderem auf Ihrem Instagram-Account offen über Ihre HIV-Infektion. Warum haben Sie sich an dieser sehr privaten Stelle für die Öffentlichkeit entschieden?
Also ich könnte da jetzt eine sehr lange Geschichte erzählen. Die Kurzversion ist, weil ich glaube, dass wir Stigma nur abbauen können, indem wir aktiv daran mitarbeiten. Und das heißt halt auch, dass wir uns zeigen. Ne? Wir reden gerade in der HIV-Präventionsarbeit, reden wir immer davon, dass das Stigma bekämpft werden muss. Und trotzdem gibt es dann so wahnsinnig viele Leute, die halt sich dann doch nicht trauen, öffentlich damit umzugehen. Und das finde ich schade, weil ich glaube, genau wie auch bei den Drag Queens vor RuPaul's Drag Race, die Leute haben sehr viel Fantasien darüber, was HIV-positive Menschen so sind, wie wir sind, warum man uns fürchten muss, dass wir irgendwie versuchen, andere Leute mutwillig anzustecken und all so ein Blödsinn. Und ich glaube, das kann man nur abbauen und bekämpfen, indem man eben offen damit umgeht und auch zeigt, dass man sich nicht schämen muss.
Sie sind ein Mensch, der über sich sagt, dass er ein erfülltes Leben mit HIV führt. Wie war denn der Weg von der Diagnose bis zu dieser Erkenntnis, dass eben ein erfülltes Leben mit HIV möglich ist?
Der war ganz schön scheiße, sage ich jetzt mal. Ich habe sehr viele Jahre direkt nach meiner Infektion, bin ich gar nicht gut mit mir umgegangen. Ich habe sehr viel Drogen genommen, sehr viel gefeiert, mein Leben ganz schön gegen die Wand gefahren eigentlich auch. Wollte mich unbewusst irgendwie selbst bestrafen dafür, dass ich es so weit habe kommen lassen. Also mir war damals schon klar, ich muss daran nicht sterben. Ich habe die gleiche Lebenserwartung wie andere Leute. Es ist alles in Ordnung. Wenn ich gut eingestellt bin, kann ich es nicht weitergeben. All diese Sachen. Und trotzdem hatte ich dieses Todesurteil der 80er, 90er, der AIDS-Krise, die ich ja durchaus mitbekommen habe, noch als Teenager und als Kind. Das hatte ich so verinnerlicht, dass ich irgendwie geglaubt habe, mich erwartet das gleiche Schicksal. Also auf einer unbewussten Ebene, ne? Und das war einfach echt anstrengend, eine ganze Weile lang, bis ich dann irgendwann kapiert habe, ach nee, mir geht's ja echt gut damit und eigentlich muss ich mich gar nicht zugrunde richten, weil ne, ist alles in Ordnung. Und ja, ich werde bis ans Ende meines Lebens Tabletten nehmen müssen, aber das ist eine Tablette am Tag. Ich habe keine Nebenwirkungen. Wie gesagt, ich kann keine anderen Leute infizieren, weil ich durch die Medikamente konstant unter der Nachweisgrenze bin. Es ist nicht genug HIV-Virus in meinem Blut vorhanden, um jemand anderen anzustecken. Also ja, diese erlernte Panik, sobald ich die mir dann so ein bisschen abtrainieren konnte, war es dann eigentlich auch in Ordnung.
Sie haben sich 2013 in einem wirklich weltweit beachteten Video den Mund zugenäht, als Protest gegen die gewalttätigen Übergriffe der russischen Gruppe Occupy Pedophilia. War das ein spontaner Entschluss damals?
Ja, also ich habe diese Videos gingen damals bei Facebook rum, die hatten die ja hochgeladen auf irgendeinem russischen Social-Media-Netzwerk und die tröpfelten dann so nach und nach in meinen Facebook-Feed, als man noch Facebook hatte. Und ich habe die, ich glaube, würde sagen, über eine Woche verteilt, kamen immer mehr von diesen Videos und ich habe die immer gesehen und es hat mich zerrissen jedes Mal. Und ich habe diese Machtlosigkeit gespürt jedes Mal und auch eine wahnsinnige Wut. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, was kann ich machen als einzelne Person hier in Berlin? Also mir war klar, dass ich das nicht stoppen kann. Mir war klar, dass ich Udi nicht dazu bewegen kann, da einzuschreiten. Also habe ich gedacht, das kann ich machen, um genug Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit darauf zu lenken, wenn es nur eine Zeitung ist, die drüber schreibt oder ein TV-Team, was dahin fährt und sich das mal anschaut. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist drastisch genug, um das zu erreichen? Und dann habe ich gedacht, okay, also A, muss es in Drag sein. Wenn ich es nicht in Drag mache, dann sieht es keiner. Und es muss echt sein. Es muss was sein, was sich in die Iris der Leute einbrennt, was ein Bild, das sie nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Die Rechnung ist ja dann irgendwie aufgegangen. Es klingt jetzt wahnsinnig kalkuliert. Im Ende war es auch eine ganz schöne Übersprungshandlung, weil ich irgendwie meinem Schmerz und meiner Frustration nicht anders Herr geworden bin, als da irgendwie mich selbst zu verletzen. Das klingt jetzt nicht so besonders gesund, aber es war in dem Moment, schien mir das sehr logisch.
Man sieht sie in diesem Video eben mit der Perücke und erst nähen sie still einige Stiche und dann sprechen sie. Ich lese das gerade mal vor. Ihr Zitat: Seit die russische Regierung unter Putin ihr Anti-Homo-Gesetz erlassen hat, sind Schwule, Lesben und deren Freunde freiwillig auf Russlands Straßen. Jeden Tag werden Menschen verhaftet, gefoltert oder sogar getötet. Unsere Regierung hat bislang nichts getan, um dem Einhalt zu gebieten. Lass dir deine Stimme nicht verbieten. Sag was, mach den Mund auf. Das war 2013. Wie sehen Sie denn die Lage für Lesben und Schwule heute? Was hat sich verändert seitdem?
In Russland jetzt oder weltweit?
In Russland, hier bei uns.
Also, müssen wir ja nicht lügen, ne? Es ist weltweit, weht ein ganz schön scharfer Wind gegenüber Lesben, Schwulen, vor allem auch gegenüber Transmenschen. Und das sieht man halt gerade weltweit, ne? Das ist so das Playbook, nach dem gerade verfahren wird, gegen queere Menschen hetzen, gegen Migrantinnen hetzen. Das zieht anscheinend, das funktioniert gut, das klickt sich auch gut auf Social Media, ne? Diese Leute sind ja alle sehr vernetzt. Für uns ist es eine harte Zeit. Also die Art und Weise, wie über queere Menschen öffentlich jetzt wieder geredet werden darf, hat natürlich zur Folge, dass auch die Gewalt gegen uns zunimmt. Allein in Berlin sind die Gewalttaten von 2024 auf 25 um 50% gestiegen. Das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, diese Zahl. Es ist sehr gefährlich geworden und sehr unangenehm. Sehr entmutigend auch. Ne? Ich habe immer wieder das Gefühl, dieser ständige Schwall von Behauptungen, was wir sind und wie wir sind und was wir alles wollen und was wir alles zu viel fordern. Und das macht einen noch ganz schön marode irgendwann. Also es geht vielen von uns echt ganz schön an die Nieren. muss ich sagen.
Sie lassen andere in ihre Seele blicken. Sie haben über ihre Podcasts gesprochen, über Doppelmaushälfte, so heißt der eine. Wo sind denn Ihre Grenzen?
Gute Frage. ich bin das gewohnt gewesen, dass mir sehr wenig Menschen zugehört haben. Also, ne, dass mir meine Community quasi zugehört hat. Und das ist natürlich auch kein Safe Space, ne, weil das sind natürlich auch anonyme Menschen für mich da draußen. Aber als das noch in sehr kleinem Rahmen war, waren meine Grenzen sehr, sehr niederschwellig. Also ich habe schon immer sehr, sehr viel von mir geteilt und das merken Sie ja auch, mache ich nach wie vor. Ich finde das auch nach wie vor wichtig, aber ich habe jetzt im Podcast mit Simon auch gemerkt, das ist einfach ein ganz anderes Level an Publikum. Also da uns hören halt 10-mal oder 20-mal so viele Leute zu wie vorher oder ein paar hundertmal. Ne? Die letzte Woche waren wir Platz 1 bei Spotify bei den Trendcharts, sind aktuell jetzt immer noch Platz 2. Wir haben jetzt eine verschiedene Charts gerade geentert. Nur mit unseren ersten zwei Folgen in der ersten Woche, das ist schon ganz schön crazy. Und ich achte da jetzt auf jeden Fall mehr drauf, worüber ich spreche und worüber ich nicht spreche.
Dann danke für den Zugang heute als unser Gast vor 8, Barbie Breakout. Vielen Dank für Ihren Besuch in SWR Kultur am Abend.
Ich danke.